Kurzer Disclaimer. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Studierenden haben die Inhalte recherchiert und Quellen in den Shownotes hinterlegt. Bitte berücksichtigt beim Hören, dass es sich bei den PodcasterInnen nicht um ExpertInnen handelt und kein detaillierter Faktencheck vorgenommen wurde. Viel Spaß beim Hören.
Besser wissen. Bildungsmythen auf der Spur. Ein Podcast der Universität Erfurt.
In den Medien und im politischen Diskurs ist der Begriff der Bildungsgerechtigkeit in aller Munde. Wir wollen herausfinden, wie gerecht das deutsche Bildungssystem eigentlich wirklich ist. Wir, das sind
Alina,
Paul
und Lorenz. Wir studieren an der Uni Erfurt und setzen uns im Seminar mit Bildungsmythen auseinander. Gibt es so etwas wie einen German Dream, dass wir mit genug Motivation, Fleiß und eigener Arbeit zum ersehnten hohen Bildungsabschluss kommen? Und wann ist Bildung überhaupt gerecht? Schon 2008 hat Bundeskanzlerin Merkel Deutschland zur Bildungsrepublik erklärt. Seitdem schreiben sich die Ministerien auch Bildungsgerechtigkeit auf die Fahnen. Aber was ist dran an diesem Mythos von der gerechten Bildung? Naja, eigentlich wenig Mythisches. Befragungen zeigen nämlich, dass den Deutschen die Ungleichheiten im Bildungssystem ziemlich gut bewusst sind. Dass aber einige wichtige Faktoren viel zu wenig Augenmerk bekommen. Aber warum müssen wir darüber jetzt eigentlich reden? Na, Bildung ist ganz pragmatisch gedacht natürlich wichtig, um zu Wohlstand zu kommen. Wir sehen zum Beispiel im Armuts- und Reichtumsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, dass sich mindestens seit 1995 die Einkommensschere zwischen hohen und niedrigen Bildungsniveaus relativ stetig öffnet. Aber auch für persönliche Entfaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben brauchen wir natürlich Bildung. Und gesamtgesellschaftlich können Ungerechtigkeiten zu Unzufriedenheiten führen.
Offenbar gibt es auch mit der Gesundheit eine Korrelation. Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut haben festgestellt, dass weniger Gebildete tendenziell ungesünder und kürzer leben.
Aber auch die Wirtschaftsleistung des gesamten Landes leidet unter Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Und was es mit diesen ganzen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und ihren Bedingungen eigentlich auf sich hat, schauen wir uns am besten an einem kurzen historischen Rückblick an. Versetzen wir uns zurück in die Bundesrepublik der 60er Jahre. Die Sowjetunion hatte 1957 den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, was im Westen einen richtigen Sputnik-Schock auslöste. Auf einmal war es ganz wichtig, mit dem anderen System konkurrenzfähig zu sein. Die Defizite wurden auf einmal viel deutlicher und der Pädagoge und Philosoph Georg Picht sprach sogar von einer Bildungskatastrophe in Westdeutschland. Daraufhin kam die Stärkung des Bildungssystems ganz, ganz oben auf die politische Agenda. Im Vergleich von 1950 und 2000 sieht man eine riesige Verschiebung hin zu mehr Schülerinnen und Schülern in höheren Bildungswegen. 1950 war zum Beispiel der Großteil mit über 70% nur in Grund- und Hauptschule und 2000 hatten wir bereits ungefähr 30% an Gymnasien, 25% an Realschulen und neu dazu kamen gemischte Typen wie zum Beispiel Gesamtschulen. Das klingt doch jetzt super, oder? Nur ist der Knackpunkt der, dass diese Verschiebung vor allem Kinder aus bestimmten sozialen Milieus begünstigt hat. So sind in den frühen 2000ern mehr als doppelt so viele Kinder aus Beamten, Angestellten und selbstständigen Elternhäusern an Gymnasien gegangen als Kinder aus Arbeiterfamilien. Damit haben sich bestehende Ungleichheiten und Ausgrenzungen einfach fortgepflanzt. Durch die Expansion der hohen Bildung in absoluten Zahlen ist aber die ungleiche Verteilung in den Hintergrund getreten. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen hier sogar von einer Illusion der Chancengleichheit. Erst der Start der PISA-Studie 2000 hat es geschafft, öffentliche Aufmerksamkeit auf Bildungsgerechtigkeit zu lenken. Und auch in der aktuellen PISA-Studie von 2018 sehen wir zum Beispiel an der Lesekompetenz, dass Deutschland zwar über dem Durchschnitt liegt, aber auch mit an der Spitze der Länder mit dem stärksten Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Was bedeutet jetzt überhaupt soziale Herkunft? Ja, das ist auch nicht so ganz so einfach zu beantworten. Das Zusammenspiel von Faktoren für Bildungswege, Erfolge und Qualifikation ist sehr komplex und auch von der Wissenschaft noch nicht zu 100% erforscht. Man spricht hier vom sozioökonomischen Status. Den kann man empirisch an Faktoren wie zum Beispiel dem Bildungsabschluss, Beruf, Einkommen, aber auch kulturellen Gütern und Lebensweisen bemessen. Warum wirkt sich jetzt der familiäre Hintergrund so stark auf die Bildung der Kinder aus? Auch hier greifen wieder eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe. Eine Follow-up-Studie zum Armuts- und Reichtumsbericht 2015 benennt das kulturelle Kapital als wichtigen Grund. Gemeint ist damit, wie viel in Familien zum Beispiel gelesen wird. Das hat man an der Menge Bücher im Haushalt gemessen und wirklich krasse Unterschiede festgestellt. In Familien mit über 500 Büchern sind ganze 72% der Kinder ans Gymnasium gegangen. Die Kinder aus Haushalten mit 100 oder weniger Büchern nur zu knapp 30%. Daneben ist die finanzielle Belastung sehr wichtig. 2 oder 3 Jahre länger in der Schule, geschweige denn ein Studium, sind natürlich nicht für alle Familien zu stemmen im Vergleich zum Haupt- oder Realschulabschluss mit einer anschließenden Berufsausbildung. Auch der Statuserhalt kann eine Rolle spielen, zum Beispiel also das Bedürfnis gebildeter Eltern, ihre Kinder auch auf einen höheren Bildungsweg zu bringen. Bildungsgleichheit ist also eine Illusion. Ist das jetzt auch das Aus für diesen German Dream und ein schlechtes Zeugnis für die Bildungsgerechtigkeit? Alina und Paul haben sich schlau gemacht, was die Bildungswissenschaft davon hält.
Aber bevor die beiden loslegen, haben wir erstmal in unserem Freundeskreis herumgefragt, was die Leute so von Bildungsgerechtigkeit halten. Und dazu hören wir jetzt erstmal Judith.
Ja, also ich finde das Schulsystem gerecht. Es gibt halt die Schulpflicht und dadurch darf und muss jedes Kind in die Schule. Und so haben alle die gleichen Möglichkeiten, durch ihre eigene Leistung aufzusteigen. Und irgendjemand muss auch die einfachen Arbeiten erledigen. Das klingt hart, das heißt aber nicht, dass die Menschen nicht glücklich sind. Es kann nun mal nicht jede Ärztin werden oder Ingenieur und das ist okay, wenn es halt gewisse Leistungshürden gibt.
Genau, in der Aussage wird ja praktisch beschrieben, dass die Schulpflicht dafür da ist, dass alle die Möglichkeit haben, durch eigene Leistung aufzusteigen. Erstmal zu dem Begriff der Möglichkeit. Möglichkeit kann zum einen interpretiert werden eben als Gelegenheit, bei der jeder selber entscheiden kann, ob er diese Gelegenheit ergreift oder nicht und es praktisch nur an dieser Person liegt, ob er einen bestimmten Lebensweg eintritt oder nicht. Gleichzeitig kann Möglichkeit aber auch als eine Chance angesehen werden, bei der dann auf die Chancengleichheit verwiesen wird. Diese bedeutet praktisch, dass eine Gleichheit der Wahrscheinlichkeiten eintritt, dass verschiedene Bevölkerungsteile diesen oder jenen Weg einschlagen.
Giesinger wirft eine eigene Überlegung ein, und zwar behauptet er, dass gleiche Chancen auf ein Gut bestehen, wenn bestimmte Hindernisse bei der Erlangung dieses Guts aus dem Weg geschafft werden. Das heißt, jeder kann die gleiche Leistung erbringen, wenn diese Hindernisse aus dem Weg geschafft wurden.
Diese Hindernisse können jetzt beispielsweise Diskriminierung, hohe finanzielle Hürden, die soziale Herkunft oder der Mangel an natürlichem Talent sein. Und erst wenn alle diese Hindernisse vollständig ausgeglichen werden könnten, dann wäre eben eine vollständige Chancengleichheit erreicht.
Aber in der Realität sieht das nicht so einfach aus, weil bestimmte Hindernisse nicht aus dem Weg geschafft werden können. Beispielsweise muss die Familie als Institution respektiert werden. Man kann nicht in die Familie eingreifen. Andererseits gibt es auch natürliches Talent. Es ist nicht einfach, natürliches Talent auszugleichen, und das wäre auch nicht fair. Das heißt, Bildungschancengleichheit wäre hergestellt, wenn der Zugang zu Bildung nicht durch diskriminierende Praktiken oder finanzielle Hürden erschwert würde.
Dafür wird eben das Prinzip der Bildungsminimum als Schwelle eingeführt. Dieses Bildungsminimum soll praktisch erreichen, dass die Personen am demokratischen Prozess teilnehmen können und gutes Leben somit ermöglicht wird. Die Personen, die Diskriminierung erfahren oder diese Hürden von Anfang an ihres Lebens haben, werden aufgefangen, damit jedes Mitglied in der Gesellschaft ein gutes Leben führt. Außerdem wird dabei auch eine gewisse Gleichheit hergestellt. Oberhalb dieser Bildungsminimumsschwelle liegen dann diese Prinzipien, die der Bildung dann übergeordnet sind, zum Beispiel eben die Integrität der Familie oder das natürliche Talent, was sich eben nicht ausgleichen lässt. Und die Ungleichheiten oberhalb des Minimums sind legitim, weil die Teilnahme an der Gesellschaft trotzdem gewährleistet wurde.
Dadurch wird auch klar, bis zu welchem Punkt Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Bis zum Bildungsminimum müssen die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Das heißt, es fließen Ressourcen an die, die sie benötigen. Weiterhin gibt's unter dem Bildungsminimum keine Entscheidungsfreiheit. Jeder muss dieses Bildungsniveau erreichen, und es ist nicht nur die Möglichkeit der Erreichung dieses Minimums, sondern es steht im Vordergrund, dass dieses Bildungsminimum tatsächlich erreicht wird.
Und wenn wir jetzt Wir haben jetzt als Gesellschaft alle dieses Bildungsminimum erreicht, aber irgendwie, es muss ja dahinter auch noch, darüber hinaus auch noch weitergehen. Wie funktioniert das denn dann?
Ja, eben das Konzept des Bildungsminimums muss eben ergänzt werden. Die Kinder besitzen ja dann praktisch die Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Dann sollte Leistung als entscheidendes Kriterium in diesem Fall gelten können. Das ist ganz nach den Ideen Norowskis. Die Leistungsgerechtigkeit wäre hier als Prinzip gerecht, da die Hindernisse, denen man entgegenwirken kann, also Diskriminierung oder finanzielle Hürden, bereits beseitigt wurden und die Kinder über den gleichen Bildungsstand verfügen.
In angeborenes Talent und Familie kann man nicht eingreifen. Diese bestehen also auch nach dem Minimum weiter. Aber es ist in diesem Fall dann legitim, dass Menschen mit mehr Talenten, mit mehr angeborenem Talent eben auch bessere Leistung bringen. Denn es haben ja bereits alle die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und Leistung wird hier auf Verdienstbasis angesehen. Das heißt, es gibt Vergünstigungen in Form von schulischen Zertifikaten, die erarbeitet werden und dadurch sind sie auch verdient.
Was genau sind denn eigentlich diese schulischen Zertifikate? Sind das einfach Noten oder Zeugnisse?
Mit Schulnoten liegst du hier eigentlich schon ganz richtig. Schulen verteilen Zertifikate und Schulabschlüsse. Zertifikate kann man hier relativ weit fassen. Es können Noten sein, Zeugnisse, Bescheinigungen von Sprachkenntnissen und so weiter. Sie sind also Resultate von benoteten Prüfungen und stellen damit Hierarchien dar. Es gibt das Abitur, die mittlere Reife und den qualifizierten Hauptschulabschluss. Und nicht alle sind gleich viel wert. Und selbst innerhalb von einem Abschluss, innerhalb vom Abitur, ist immer noch der Notendurchschnitt entscheidend. Das System ist also so aufgebaut, dass die Zertifikate und Schulabschlüsse bestimmen, welche Schulform man besuchen darf und damit auch, welche Bildung man erhält und welche Berufe man in der Zukunft ausführen darf oder eben auch nicht.
Die Schule muss man dann praktisch als eine Art Zweckverband zwischen eben diesen schulischen Institutionen und der Gesellschaft verstehen. Die höheren Bildungsabschlüsse, die eben durch das Leistungsprinzip erzielt werden können, kommen der gesamten Gesellschaft zugute und damit auch denen, die nicht von Anfang an vom Leistungsprinzip profitieren.
Jetzt habt ihr schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Oder wenn wir überhaupt über höhere Bildungsabschlüsse reden, ist es natürlich ganz wichtig, wie welches Kind überhaupt dahin kommt. Und da haben wir hier auch nochmal ein ganz spannendes Statement eingefangen.
Es ist eben einfach nicht gerecht, dass die Noten der vierten Klasse entscheidend für die Zukunft an weiterführenden Schulen sind. Da sind die Kinder ja noch so jung und die Noten sagen ja nur etwas über den aktuellen Leistungsstand.
Ich denke, der springende Punkt hier ist die Frage, ob Kinder für ihre eigenen Leistungen verantwortlich gemacht werden können, wenn sie eigentlich noch als unmündige Erwachsene angesehen werden. Von Stojanov werden Kinder nicht als selbstverantwortlich gesehen. Das heißt, dass das Leistungsprinzip hier nicht gerecht ist, weil die Leistungen der Kinder nicht als selbstverschuldet angesehen werden können.
Bildung ist nach Stojanov eben kein teilbares oder materielles Gut, sondern beschreibt vielmehr diese Entwicklung der Autonomie des Einzelnen. Bildung hängt also nicht von der Zuteilung materieller Güter ab, sondern eben von der Qualität pädagogischer Interaktion und den Beziehungen innerhalb der Bildungsinstitution.
Das fasst Stojanov unter Anerkennungsgerechtigkeit zusammen. Er hat also ein prozessuales Verständnis von Begabung. Begabung entwickelt sich und muss eben durch pädagogische Interaktion und Beziehungen innerhalb der Bildungsinstitution ausgebaut werden. Das heißt, die Kinder besitzen nicht von Anfang an ein bestimmtes Begabungsniveau. Das entwickelt sich erst mit der Zeit. Und damit äußert eben Stojanov Kritik am gegliederten Schulsystem. Weil im gegliederten Schulsystem sind die Leistungen nach der vierten Klasse entscheidend, wie bereits im Statement genannt. Das heißt, die Leistungen der unmündigen Schüler entscheiden und der prozessuale Charakter der Autonomieentwicklung wird übersehen.
Also diese Anerkennungsgerechtigkeit, das klingt ja nach etwas, was ziemlich weit weg ist von unserem jetzigen Bildungssystem. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade durch die Covid-19-Pandemie natürlich ganz, ganz andere Baustellen. Und jetzt offenbart sich noch stärker, was an Ungleichheit da ist. Es ist schon abschätzbar, dass es Langzeitwirkungen gibt auf dem Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler jetzt. Und dass viele Expertinnen und Experten da schon Beobachtungen in die Richtung machen. Zum Beispiel, dass 86% der Lehrkräfte zustimmen, dass die Effekte der sozialen Ungleichheit durch die Schulschließungen verstärkt werden. Wir haben ja eine ganz krasse Fixierung jetzt auf das familiäre Umfeld, weil sowas wie Freizeit, Kultur, Sport für Kinder und Jugendliche außerhalb zum größten Teil ausfällt. Dadurch, dass Schulbildung ins familiäre Umfeld verlagert wird, ist der Einfluss von Umgang mit Bildung in der Familie sowie Ausstattung und viele weiterer Faktoren noch größer. Die Schule, die das normalerweise ausgleichen würde, kann das nun nicht mehr tun. Dabei ist die Fernlehre einfach viel weniger ungleichheitsfähig. sensibel, weil dieser individuelle Kontakt zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern vielerorts komplett fehlt. Vor Corona gab es zu sowas eigentlich gar keine Lehrer-Eltern-Kommunikation. Zum Beispiel zu fragen, ob das Kind zu Hause überhaupt einen eigenen Schreibtisch hat, wie das Lernumfeld ist, wie der Zugang zu Computern, Druckern, Internet und dergleichen ist. Und 28% der Lehrkräfte geben an, dass sie Bedenken haben, dass ihre Schülerinnen und Schüler nicht genug digital ausgestattet sind, um an neuen Unterrichtsformaten überhaupt teilhaben zu können. Für Thüringen gilt interessanterweise, dass zum Beispiel Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen wie Hartz IV vom Jobcenter die Technik für Online-Unterricht bezahlt bekommen müssen. Aber nicht nur in den Familien ist das ein Problem, sondern auch die Ausrüstung und das Know-how der Schulen und Lehrkräfte lässt vielerorts zu wünschen übrig. Zum Beispiel sehen wir, dass Grundschulen und Förderschulen am schlechtesten für Fernunterricht gewappnet sind und Gymnasien am besten. Und es ist ein deutlicher Unterschied zu merken zwischen Schulen in Anführungszeichen guten Lagen mit vielen Kindern aus sozial besser gestellten Schichten gegen zum Beispiel Brennpunktschulen. Der Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Aladin El-Mafalani von der Uni Osnabrück schreibt dazu: Gleichzeitig glaube ich aber, dass alle Kinder in ihrer Lern- und Kompetenzentwicklung eine tiefere Kurve haben werden als vor und nach Corona. Die Schere geht wahrscheinlich auseinander, während sie nach unten zeigt. Nach dem deutschen Bildungstraum sollte es eigentlich jedem Kind ungeachtet seiner sozialen oder ethnischen Herkunft ermöglicht werden, dank Bildung diese Gräben zu überwinden. Dafür lassen sich sicher immer wieder prominent inszenierbare Fallbeispiele finden, aber für einen Großteil der sozial benachteiligten Kinder bleibt der Bildungstraum genau das, ein Traum. Und das muss uns in der aktuellen Pandemielage noch einmal schmerzlicher bewusst werden. Nun haben wir ja Vorstellungen kennengelernt davon, wie gerechte Bildung eigentlich aussehen sollte. Und wir wollen diese Podcast-Folge aber nicht mit einem so düsteren Ausblick verlassen, ohne darüber zu sprechen, ob es eigentlich ganz konkrete Stellschrauben gibt, an denen die Politik, die Menschen im Bildungssystem oder auch wir als Zivilgesellschaft drehen können. Alina und Paul, was kann man denn praktisch tun, um gegenzusteuern und vielleicht eines Tages ein Bildungssystem zu haben, das man gerecht nennen könnte?
Eine Möglichkeit, das Bildungssystem gerechter zu gestalten, wäre beispielsweise die frühkindliche Förderung. Hier werden mögliche Ungleichheiten bereits in Kindergruppen und Kitas verringert. Das heißt, die Bildungsarbeit geschieht schon vor der Einschulung und setzt damit einen guten Maßstab, um dann später in der Schule die Hindernisse weiter aus dem Weg zu räumen.
Wichtig ist genauso, dass die Hindernisse, die Giesinger bereits erwähnt hat, beseitigt werden oder ein Bildungsminimum geschafft werden kann. Ziel ist, dass alle Schüler dieses Bildungsminimum erreichen durch eine Chancengleichheit bis zu diesem Minimum. Das heißt, dass eine Schwelle existiert für die demokratische Teilhabe in der Gesellschaft und damit ein gutes Leben ermöglicht wird. Das Ganze hat allerdings eine Einschränkung. Familiäre Situationen lassen sich nicht gänzlich steuern. Genauso wenig lässt sich natürlich Talent erzwungen oder missachtet werden.
Das gängigste Prinzip gegen Bildungsungerechtigkeit ist die Leistung. So hören wir das auch beim German Dream. Jeder kann durch seine eigene Leistung aufsteigen. Ganz nach Stoyanov wäre das Bildungssystem gerechter, wenn die Empathie gefördert werden würde. Das heißt, die Autonomie der Schülerinnen steht im Vordergrund. Die Entwicklung von Selbstständigkeit und Mündigkeit ist die Aufgabe der Schule. Das wird erreicht durch beispielsweise eine hohe Qualität der pädagogischen Arbeit an Schulen. Eventuell können Kollegien umstrukturiert werden, damit man sie mehr als Team begreifen kann. Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen können gestartet werden. Es kann zu räumlichen Veränderungen kommen, damit neue Raumkonzepte zum Lehren und Lernen verwirklicht werden können.
Danke euch beiden für den Überblick. Ich hoffe, wir konnten in der kurzen Zeit wenigstens eine Skizze der Ungerechtigkeiten und der aktuellen Probleme des deutschen Bildungssystems zeichnen und aufzeigen, welche Vorstellungen für gerechte Bildung in der Wissenschaft existieren und wie wir vielleicht dahin kommen könnten. In diesem Sinne, viel Freude mit den anderen Mythen rund um Bildung.